Kontakt kommen, wenn ich zu den Steckdosen gehe, wo Krishna, also Dinge, die Krishna sehr nahe sind und durch die man diese spirituelle Kraft oder Krishna-Bewusstsein auftanken können. Diese vier Tadiyas heißen Bhagavad Purana, Ganga Devi, Tulasi Devi und Vaishnava. Ich will das übersetzen in Deutsche. Das erste Tadiya ist das Srimad Bhagavatam. Die heilige Schrift, die man lesen kann. Mit großer Aufmerksamkeit. Habt ihr schon mal gemerkt, wie wenn ihr das Bhagavatam liest, wie plötzlich im Herzen fast eine fühlbare, ein fühlbares Gefühl von Freude auftaucht? Ja? Noch nicht. Muss noch kommen. Diese heiligen Schriften sind so machtvoll, dass wenn man sie hört, erscheint Krishna auf dem Herzen des Herzens, auf dem Inneren des Herzens. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass Krishna empfangen werden kann durch das Ohr, was in richtiger Weise den Katha, das heißt die Erzählung über Krishna, aus dem Bhagavatam lauscht. Krishna geht ein durch den Kanal des Hörens in das Herz und lässt sich dort nieder auf dem Lotus des Herzens. Die anderen drei Tadiyas, das heißt die Dinge, die Krishna nahestehen und uns Krishna vermitteln können, sind verschiedene Arten von Geweihten von Krishna. Das erste ist Mutter Ganga, dieser heilige Fluss Ganga. Es ist mystisch. Du brauchst dich nur an den Gangesfluss zu setzen. Auch wenn du ein Rechtsanwalt aus München bist oder ein ganz normaler Mensch. Und du wirst merken, wie sich deine spirituelle Kraft aufladet. Im 1900, oh ja, Zeit vergesse ich chronisch, also vielleicht vor 5 Jahren oder so, war ich am Ganges in Haridwar, Rishikesh, da war ich 4 Jahre, und ich sah dort einen Rechtsanwalt aus München mit seiner aufgedonnerten deutschen Freundin. Die saßen da einfach am Ganges und die leuchteten und leuchteten trotz des Aufgedonnertseins. Und ich fragte, was ist los mit euch? Was los ist? Siehst du es nicht? Wir sitzen an der Ganga. Es gibt uns so viel spirituelle Kraft. Oh ja, sagte ich. Es liegt daran, dass Ganga Tadiya ist. Sehr nahe zu Krishna. Sie fließt von den Lotusfüßen Vishnus in diese Welt hinab. Dann brauchst du dich nur dahinter. Eines unserer guten Freunde und auch es ist, und auch der spirituelle Meister von einigen Devotees hier heißt Radhanath Maharaj. Radhanath Maharaj verließ mit vielleicht 15 Jahren sein wohlhabendes Elternhaus in, in Amerika, um auf die Suche nach Gott zu gehen. 15, 16 Jahre oder so. Und er gelangt zu einem tibetanischen Meditationsmeister im Himalaya, der ihm Meditationsunterricht gab. Er sagte ihm, du setz dich jetzt einfach nur auf einen Fels in der Ganga, bleib da und nimm einfach nur die Atmosphäre auf. Wobei du tief atmest. Das tat er. Eines für mehrere Tage, eines Tages hörte er aus dem Klang des rauschenden Flusses, das heilige Om heraustönen. Und dann hörte er weiter aus dem Om das Hare Krishna Mantra heraustönen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Noch heute ist Radhanath Maharaj der Ansicht, dass sein wegweisender Guru Ma die Ganga ist. Die Ganga hat ihn auf den Weg gebracht. Die Ganga hat ihn eingeweiht und inspiriert. Ihr könnt das selber machen. Ich würde fast eine Wette eingehen mit euch, indem ich euch ein Ticket zur Ganga sponsere. Wenn ihr diesen Versuch unternehmt, euch einfach hinsetzen und an der Ganga sein. Die Bedingung ist, dass wenn es gelingt, dann gebt ihr mir auch ein Ticket zur Ganga. Ich bin mir nämlich sicher, dass es gelingt. So, das ist die Kraft von Tadiyas, dem, was Krishna nahe steht. Ein anderes ist Tulsi Devi und eine dritte sind die Vaishnavas, die geweihten Krishnas. Es gibt ein Lied in unserer Tradition. Krishna Setoma, Krishna Krishna Paite. Sagt der Autor, Govinda Krishna ruht in deinem Herzen, mein lieber Devotee Krishna. Deswegen gehe ich zu dir hin und rufe ganz laut, Krishna, Krishna, denn du hast die Kraft, mir Krishna zu geben. Also eines der ganz wichtigen Tadiyas, das heißt Dinge, die Krishna nahestehen, sind geweihte Krishnas. Wenn man mit ihnen Gemeinschaft hat und nicht mit den vampirähnlichen Energieabsaugern der materiellen Welt. Mal meine Zuhörer aus dem Wachtraumschlaf zu bringen, muss man ja intensive Worte gebrauchen in diesem Zeitalter. Um wirklich mal erhoben zu werden auf eine Ebene, müssen wir Kontakt pflegen oder können wir Kontakt pflegen mit den barmherzigen Devotees Krishna. Nun, wir sind hier in Wiesbaden, wo die Gemeinschaft mit den geweihten Krishnas ein bisschen unterbrochen wurde. Wir haben nicht mehr regelmäßig solche Programme. Wo auch in der Luft ein paar Erfahrungen liegen, die manche vorsichtig gemacht haben, mit Devotees Gemeinschaft zu pflegen. Und ich möchte deswegen aus aktuellem zeitbedingten Anlass ein bisschen darüber sprechen, wie wir die Gemeinschaft mit Devotees, mit geweihten Krishnas, zu Begegnungsstätten machen können, wo wir Krishna selber treffen können. Ich möchte jetzt über einen Bereich sprechen, der sehr relevant ist für jeden Einzelnen von euch. Und ich möchte darüber sprechen, wie wunderbar, was für Möglichkeiten darin liegen, Gemeinschaft zu pflegen. Ich möchte sagen, dass ich diese Teil der Vorlesung aus eigener Erfahrung herausgebe. Denn ich habe, was diesen Punkt betrifft, sehr viel lernen dürfen und auch viele Entscheidungen in meinem Leben gemacht, die ganz und gar wegweisend für mich sind. Ich möchte euch ehrlich sagen, dass ich in den letzten 5 Jahren mich ganz langsam und systematisch aus der Gemeinschaft entfernt habe. Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass Gemeinschaft sehr oft nicht inspirierend wirkt. Besonders wenn man, so wie ich, in Deutschland ist und Massen von Menschen kennenlernt und jeden Tag bemüht ist, diese Menschen zu inspirieren, merkt man manchmal, wie sehr diese Menschen Energie von einem nehmen und ansprechen. Und ich habe gedacht in der letzten Zeit, ich werde bald 50, ich werde nicht mehr diese Entsagung auf mich nehmen, mit Menschen mich zu umgeben, die etwas wollen. Und so bin ich langsam mehr und mehr nach Indien gegangen. immer länger, ohne dass es irgendjemand von euch gemerkt hatte, war ich weg. Letztes Jahr war ich ein Drittel des Monats weg. Dieses Jahr wäre ich 6 Monate weg gewesen in Indien. Das nächste Jahr 8 und das übernächste 10 Jahre und dann wäre ich verschwunden. Ihr hättet es gar nicht gemerkt, weil es so langsam und so vorsichtig und ohne ein Sterbenswörtchen darüber zu sagen, vorbereitet worden war von mir. Ich dachte, dann bin ich 50 und dann gehe ich ganz in das Schatten des Heiligen Namens hinein. Doch in der letzten Reise, ja, ich war mir nie sicher, was sagt Srila Prabhupada dazu? Was ist Krishnas Wunsch für mich? Und so habe ich lange, lange gebetet, mit vielen Devotees darüber gesprochen. Und im letzten Jahr, im Ende des Jahres, gemerkt, nein, Krishna zu treffen, geht nicht so, geht, wenn man seinen Devotees dient. Denjenigen, die jetzt schon geweiht sind und diejenigen, die auf dem Weg sind oder diejenigen, die noch schlafen und irgendwann aufwachen werden. Krishna sagt in dem Adi Purana, wer sagt, er ist direkt mein Devotee? Er ist nicht mein Devotee. Wer aber sagt, er ist der Devotee von meinem Devotee? Ah, er ist mein Devotee. Ist genauso wie wenn du ins Elektrizitätswerk reinkommen willst, ist es sehr schwierig, aber wenn in die Steckdose geht, sehr einfach. Also wenn man dem, was Krishna nahesteht, nahe kommt, dann ist es leichter, mit Krishna in Kontakt zu treten. Und so habe ich mich dann entschlossen, obwohl es sehr schwer ist, gesundheitlich anstrengend, mental anstrengend, psychisch anstrengend, zu diesem Schritt in meinem Leben. Ich möchte ja nur zu Krishna kommen als Individuum. Krishna dort zu treffen, wo seine Devotees sind, wo die Lebewesen sind, mit denen man Gemeinschaft pflegt und mit denen man etwas Gemeinsames unternimmt im Dienste zu Krishna. Nun, wenn immer wir uns für das Thema Gemeinschaft interessieren, Gemeinschaft mit jemandem aufzunehmen, wird unser Leben, kann es sehr angenehm sein, aber auch sehr schwierig. Denn Gemeinschaft wirkt immer auch wie ein Spiegel, wo unser Ego sichtbar wird und auftaucht in klar umrissenen Konturen. Manche von euch kennen das aus der Ehe, wo man lange miteinander Gemeinschaft hat und plötzlich weiß, vor diesem Menschen habe ich keine Geheimnisse mehr. Er sieht alles. Und er sieht alles mit Augen, die anders sind als meine eigenen Augen. Er sieht mehr. Wenn wir von Gemeinschaft sprechen, sprechen wir von einem Spiegel. Und in diesem Spiegel geschehen interessante Dinge. Ich möchte euch mal eine Erfahrung von einem Spiegel nennen. Man sieht manchmal Tiere, die zu einem Spiegel kommen und die nicht verstehen können, wie so ein Spiegel funktioniert, die den Spiegel angreifen. Dabei nicht wissen, dass sie nur ihr eigenes Spiegelbild sehen. Und manchmal kommen die Tiere auch und gucken hinter dem Spiegel nach, ob da irgendjemand ist, der dahinter ist. Wie kommt denn der dazu und wie ist der da angelaufen und so weiter. Wir lachen über diese Tiere. Das Traurige ist, dass wir jeden Tag das Gleiche bei uns erleben. Gemeinschaft zeigt uns etwas, eine Seite von uns, die wir vielleicht noch gar nicht gekannt haben, die wir vielleicht noch gar nicht sehen wollten. Unsere Anattas, das heißt die unerwünschten Angewohnheiten, die wir mit ein bisschen Geschick so ein bisschen vertuschen und wegbringen in unserem Leben. Die Gemeinschaft zeigt das, das kommt heraus. Oder wenn man es wie Jung sagen würde, unser Schatten wird plötzlich sichtbar. Wir gehen ja zu einem Spiegel, um das zu sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Ein Spiegel ist deswegen nötig, weil er uns etwas zeigt von uns, was wir nicht so sehen. Vielleicht den Pickel auf der Nase, den wir ein bisschen vor unserem Vorstellungsgespräch loswerden wollen. Oder eine Schmutz auf der Wange und so weiter. Wir sollten nicht uns beklagen, wenn in dem Spiegel dann das sichtbar ist, was wir ja nicht gesehen haben. So ist es auch in Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas, wo wir etwas sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben über uns. Etwas verstehen, was wir vorher noch nicht verstanden haben. Wir sollten uns nicht beklagen, wenn dieser Effekt auftritt. Und mit dem Finger zeigen, ach du Mistkerl oder du Mistkerlin und so weiter. Wir werden in der Gemeinschaft das sehen, was unsere Schattenseiten sind, was wir ohne die Gemeinschaft bisher noch nicht gesehen haben. Man macht jetzt Einwänden, es gibt Gemeinschaft. Da wird man einfach so verletzt. Willst du sagen, dass die Person, die uns eine Verletzung zufügt, nur das sichtbar macht? Zum Beispiel Gemeinheit, was in uns selber gegenwärtig ist und was wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Und die Antwort darauf ist, ja, das will ich damit sagen. Niemand, den wir treffen, fügt uns oder kann uns etwas zufügen, was nicht bei uns selber ein Problem darstellt. In den Schriften wird dieser etwas komplizierte philosophische Punkt so ausgedrückt. Das heißt, Tatenukam vom Susumikshamanam Bunjana Evatma Kritam Vipakam. Dass nämlich das, ein erleuchtet, entwickelter Mensch kann sehen, dass das, was er erlebt in seinem Leben, das ist, was er sich selber zugefügt hat, was verursacht ist durch seine vorangegangenen Tätigkeiten, sein Karma. Und diese Dinge, die er selbst verursacht hat, erlebt er dann. Ein starker Mensch ist der, der weiterhin Krishna verehrt, um frei zu werden von dem Karma. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was diesen komplizierten Gedankengang, der euch bestimmt überraschen wird, euch zum Nachdenken und zum leichten beschweren Protest anregt, zum Ausdruck bringt. Ich habe einmal einen Assistenten gehabt, der sich zum Meditieren auf eine Parkbank gesetzt hat, als die Frühlingssonne aufging wie jetzt. Plötzlich fühlte er einen Fausthieb auf seiner Nase und das Blut lief ihm die Nase runter. Dann wachte er auf und sah einen Plastiktütenheiligen, oder wie sagt man hier in Plastiktütenheiligen, ist ein Penner, ein Trunkenbold, ein Obdachloser vielleicht in etwas vornehmen in Deutsch, der ihm einen Hieb auf die Nase verpasst hatte. Nun in diesem Augenblick, wo das und der jetzt wartete, bis der Meditierende, mein meditierender Assistent, also aufsprang, mit dem allzeit bereit, gewaltbereit, schreien sich auf ihn stürzte und eine heftige Keilerei ausbrach, die sich der Obdachlose anscheinend wünschte, aus tiefer Frustration mit sich und dem Leben, wo so wenig los war. Aber mein Assistent verstand in diesem Augenblick, intuitiv, nein, dieser gewalttätige Mensch ist nicht schuld an dieser Gewaltausübung. Ich selber habe mich auf eine Weise verhalten, dass ich jetzt einen solchen Aufwachhieb ins Gesicht verursacht habe. Und er entschuldigte sich mit Tränen der Rührung bei dem Penner, der also jetzt gar nichts mehr verstand. Und der Penner sagte dann, also Paumges, Sie haben mich total irritiert, aber ich weiß gar nicht, warum ich Sie geschlagen habe. Es kam plötzlich über mich. Ich war sowas wie ein Instrument, spürte ich in diesem Augenblick. Und der Assistent sagte, ja, ja, so ist das. Man hat alles verursacht durch seine eigenen Tätigkeiten, durch sein eigenes Karma. So ist es im Leben. Alles, was wir erleben in Gemeinschaft, ist ein Spiegel, der uns zeigt, der uns etwas zeigt in uns, was wir noch nicht richtig getan haben und wo wir noch verbesserungswürdig sind in unserem Ego und an dem wir arbeiten müssen. Für viele Menschen ist Gemeinschaft zu anstrengend und deswegen laufen sie weg aus der Gemeinschaft, verkriechen sich in ihr eigenes kleine Schmitzhütte und bleiben dort in ihrem Ego-Kreis gefangen. Für starke Menschen, die wünschen sich Gemeinschaft. Und die wünschen sich, dass in dieser Gemeinschaft die Vorgänge ablaufen, die wichtig sind, um rasch geläutert zu werden von unserem Fehlverhalten, was wir schon seit vielen Geburten und Toten mit uns herumtragen. In der Gemeinschaft nämlich passiert etwas, dass wir geführt werden zu Situationen, aus denen wir lernen können. Lernsituationen. Insbesondere im spirituellen Leben sollten wir es lernen, nicht mehr mit dem Finger Schuld zu weisen, um uns zu zeigen, wenn uns etwas geschieht in der Gemeinschaft. Natürlich kann es sein, dass Menschen gemein sind um uns herum. Es kann auch sein, dass Menschen Fehler machen. Aber sie machen das uns gegenüber nur aus einem bestimmten Grund. Den Grund nämlich, mit einer Art kosmischen Gerechtigkeit uns auf unsere Räume hinzuweisen, wo Verbesserung nötig ist. Dieses spirituelle Prinzip, was ich eben genannt habe, ist sehr wichtig zu verstehen. Erst wenn der Devotee anfängt, hinter allen Dingen, die ihm geschehen, Krishnas barmherzige Hand zu erkennen, kann er Krishna bewusst werden, auch in dieser materiellen Welt. So, ich möchte jetzt, wie ihr merkt, diesen Punkt, da habe ich einen Punkt gemacht, der zum Nachdenken ist. Ich werde ihn nicht ganz ausformulieren, da gibt es viele, viele Dinge noch. Wie verhält man sich, wenn man verletzt wurde und so weiter und so fort. Aber mir geht es nur darum zu zeigen, dass in der Gemeinschaft ein bestimmter Effekt auftritt, der Spiegeleffekt, der unseren eigenen Schatten, den wir bisher noch nicht gesehen haben, zum Vorschein bringt, sodass wir lernen können. Nun, um die Gemeinschaft zu einer möglichst angenehmen Gemeinschaft zu machen, gibt es bei Rupa Goswami 6 verschiedene Unterweisungen, die wir tun sollten in einer Gemeinschaft. Bitte wiederholt mit mir. Dadati pratigrinati.
Dadati pratigrinati.
Guyam akhyati prichati.
Guyam akhyati prichati.
Bhunkte bujayate chayeva.
Bhunkte bujayate chayeva.
Tatvidam priti lakshanam.
Tatvidam priti lakshanam.
Hier sind 6 Merkmale der Liebe, die zwischen Gottgeweihten ausgeteilt werden. Wir sollen natürlich eine liebevolle Gemeinschaft pflegen, wo Gaben verschenken, Gaben annehmen, sich vertraulich mitteilen und vertrauliche Fragen stellen, Prasadam annehmen und Prasadam anbieten, sind die 6 Merkmale der Liebe zwischen Gottgeweihten. Geschenke haben wir noch nicht, doch. Nityananda Priya hat mir heute eine Girlande geschenkt. Gaben verschenken, Gaben annehmen war das. Sich vertraulich mitteilen, das hat Jana Jamadi getan. Er hat gesagt, was ihm hilft, auf Bhajan fixiert zu sein. Er sagte, die Konzentration, das heißt, als Dienst und Verherrlichung Krishna sieht. Und Prasadam annehmen und Prasadam anbieten, das manifestiert sich da so langsam, also ist eigentlich schon da auf dem Tisch. Ich möchte heute nicht über die Schenken und Prasadam Austausch sprechen, sondern möchte sprechen über den Austausch zwischen Menschen. Hier wird gesagt, sich vertraulich mitteilen und vertrauliche Fragen stellen. Der spirituelle Austausch mit spirituellen Menschen kann unglaublich uns helfen, unseren spirituellen Kreis zu stärken. Aber wenn man in diesem Austausch nicht vorsichtig ist, kann man auch unglaublich an den spirituellen Kreis verlieren. Wir können enttäuscht werden, uns zurückziehen und so weiter. Im Skanda Purana werden 6 Dinge dargestellt, die einen Menschen schnell zu Fall, also zu Fall bringen, schnell oder langsam. Zuerst einmal einen Gottgeweihten umzubringen. Zweite ist, ein Geweihten des Herrn mit Worten zu schmähen. Das dritte ist, zornig auf einen Geweihten des Herrn zu werden. Das vierte ist, ein feindschaftliches Gefühl zu entwickeln. Das fünfte ist, ein neidisches Gefühl zu haben. Und das sechste ist, nicht voller Freude zu sein, wenn man einen Geweihten des Herrn sieht. Herr, nun wieder. Sie nun wieder. Diese Dinge, die wirken immer in einer negativen Art und Weise. Sie sind große Behinderungen in unserem spirituellen Leben. Weil Krishna eben in den Herzen der Devotis sich entweder ist oder sich manifestieren will in dem Austausch. Es gibt manche Devotis, die sind sehr, sehr fortgeschritten. Da ist Krishna immer gegenwärtig im Herzen. Aber es gibt solche, die vielleicht noch nicht so fortgeschritten sind, aber die, wenn sie Austausch pflegen mit anderen Devotis, sofort verspüren können, wie sich Krishna manifestiert. Ich habe vor, ein Seminar zu geben in einigen Tagen und arbeite jetzt den ganzen Tag ganz intensiv an diesem Seminar. Und ich habe hier einen kleinen Aufsatz geschrieben, keine Angst, ich werde ihn euch nicht vorlesen, also so vorlesen, sondern die Punkte einfach kurz machen. Was für machtvolle Helfer es bei einem gelungenen Austausch geben kann mit einem Devoti, sodass sich Krishna manifestieren kann. Das erste ist, dass eine gute Kommunikation da ist. Das heißt, nicht einseitig, also eine No problem. It looks like a bomb, but it is not a bomb. Da haben schon viele Angst gekriegt, als sie die Thermos umgeschüttet haben. Gute Kommunikation heißt, dass ein beidseitiger Fluss ist. Wir hören etwas von dem Devoti und wir sagen etwas zu dem Devoti und wir hören es von dem Geweihten. Wir hören es von dem Devoti. Wenn man es lernt, einem Menschen gut zuzuhören, kann man ein Unglaubliches erreichen. Wo ist Zuhören in unserer Tradition wichtig? Habt ihr so etwas mal gehört? Fallen euch Beispiele ein. Beim Chanten. Aber im Austausch mit Menschen meine ich jetzt. Bei der Lecture ist Zuhören wichtig. Chaitanya Mahaprabhu hörte Sarvabhauma Bhattacharya für 7 Tage zu. Morgen, von morgen bis abends. Und so predigte er zu Sarvabhauma Bhattacharya. Danach erzählte er ihm etwas. Das zweite ist, was ich notiert habe, ist, sich bewusst zu werden über die Bedürfnisse und die Gefühle eines anderen Menschen. Ich habe einmal in Indien gesehen, wie so ein indischer Vater, der anscheinend viel, also ich weiß nicht, die indischen Väter sind meistens viel liebevoller als die deutschen Väter, aber hier habe ich was gesehen, da hatte so ein Baby auf dem Knie und das Baby schrie und er schüttelte das immer intensiver, woraufhin das Baby immer intensiver schrie. Irgendwann dann einmal hat es mir gereicht und ich habe gesagt, du weißt gar nicht, was das will. Jetzt lass mal ein Sanyasi ran. Schupp, habe ich genommen und Wasser über den Kopf gegossen. Also das war auch nicht richtig. Dann kam eine Mama und sagte, nein, ihr wisst gar nichts. Und gab ihm ein gewisses Getränk. Also so. Und dann war das Baby okay. So ist es auch mit der Kommunikation. Sehr oft sind wir uns nicht der Bedürfnisse und der Gefühle anderer bewusst und sagen einfach was, ohne den Menschen zu erreichen. Die dritte Sache, Prabhupada sprach einmal davon, dass man Wertschätzung und Respekt auch für andere Menschen. Ich will hier mal das genau sagen. Prabhupada sagte, die Aufgabe von Devotees ist, jeder sollte den Wert von anderen Devotees wertschätzen. Jeder beschäftigt sich im Dienste des Herrn gemäß seiner Fähigkeit. Krishna möchte sehen, wie viel ernsthaften Dienst man da bringt. Jeder Devotee tut etwas für Krishna. Und wir sollten das wertschätzen. Krishna wertschätzt die Bemühung und den Dienst von jedem Einzelnen. Er ist sehr dankbar dafür. Was ihm jemand tut, was jemand für ihn tut. Krishna schätzt es, wenn ein Devoti ihm eine Blumengirlande macht. Krishna schätzt es, wenn ein Devoti singt. Krishna schätzt es, wenn ein Devoti eine Spende für ihn gibt. Krishna schätzt jede auch noch so kleine Bemühung, die ein Devotee macht. Das heißt, dass einmal ein Sadhu, der verstand, wie Krishna die Bemühungen und den Dienst der Lebewesen schätzt, ein Sadhu einmal auf Madhukari war. Madhukari macht man so. Man nimmt sein Ding. Also wie nennt sich das? Uttariya in Sanskrit. Und geht hin und sagt, Bhikshu Devi, ich möchte eine kleine Spende, aber ich bin fest im Hungrig. Und dann, das also wirkt in Indien unglaublich, man braucht es nur so raus, dann ist man schon voll mit Nahrungsmitteln. Und dann tun die da was rein, die Leute, weil sie wollen einen Sadhu dienen, einen Menschen, der sich im spirituellen Leben beschäftigt. Einmal ging ein solcher Sadhu zum Haus von ein paar neidischen Haushälten. Klopfte an. Ach, sagten die, was willst du schon wieder betteln? Ach, nur ein bisschen spenden. Und sagte der Sadhu. Daraufhin kam der völlig in Rage geratene Haushälter, ging zu seinem Feuerplatz, holte kalte Asche und warf es in sein Uttariya rein. Der Sadhu sagte, sehr gut. Heute hast du angefangen mit deinem Dienst. Du bist noch nicht so weit entwickelt. Du kannst deswegen nur mit Asche ankommen, aber immerhin war es etwas. Krishna respektiert und wertschätzt alles. Wir hören von den Goswamis, von Vrindavan, den großen Heiligen, dass die 1000 Ehrbietungen am Tag machten. Das heißt, zu allen Devotees, die vorbeikamen, brachten sie die Ehrbietung dar. Ohne Fehler, denn sie wussten, Krishna wertschätzt seine Devotees. In dem Augenblick, wo die Wertschätzung und die Respekt und den Dienst weggehen, in dem Augenblick ist es aus in einer spirituellen Gemeinschaft. Eine vierte Eigenschaft ist, die ich mir notiert habe, dass man anfängt, den Unterschied von einem Menschen zu wertschätzen und nicht aufgrund der anderen Art eines Menschen und dem anderen Sein, da Meinungsverschiedenheiten oder ein unangenehmes Gefühl aufkommen zu lassen. Wir müssen es lernen, dass die Welt nicht so ist wie wir. Fortpflanzung wäre nicht möglich ohne einen dezenten Unterschied der Geschlechter. Unterschied, die Welt besteht aus Unterschieden und ist wichtig. Ein Team könnte sich nicht bilden, wenn jemand nicht einen Beitrag haben. Ein Bhajan wäre nicht möglich, wenn Raj Mohan den Dings des Harmonium spielt und Vrinda Devi die Flöte und Jana Janmadi die Karatas. Unterschiede sind wichtig und müssen wertgeschätzt werden. Ohne Unterschiede geht es nicht. Die meisten Menschen, wenn sie wollen so eine Einheit erreichen und wenn dann Vielfalt da ist, also Unterschiedlichkeit, dann ist es sehr, sehr schwierig für sie. Prabhupada hat ja einmal gesagt, mit großer Enttäuschung, kurz nachdem mein spiritueller Meister den Planeten verließ, stritten sich seine Schüler. Aber ihr fangt schon an, euch zu streiten, während euer spiritueller Meister noch gegenwärtig ist. Er sagte, der Erfolg der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist davon abhängig, dass wir die Kunst lernen, Einheit in der Vielfalt zu lernen. Aber sehr oft, wenn wir die Vielfalt sehen und nicht ganz klar damit kommen, dann wird es für uns schwierig und wir kommen nicht zurecht. Wir müssen sehen, wie wir die unterschiedlichen Eigenschaften einsetzen können für eine spirituelle Bewegung. War einmal so, dass eine Katze wurde von einer Falle, so einer Korbfalle, gefangen. Und in der Korbfalle, wenig später, lief eine romantische Maus da rein, die so träumerisch an was anderes dachte. Die Katze machte nur und hatte die Maus zwischen ihren Tasten. Ja, sagte die Maus, was machen wir denn jetzt? Ja, ich verspeise dich, sagte die Katze. Ach, sagte die Maus, die blöde Maus. Ich bin hier einfach durch die Rippen des Korbes gegangen, also es war so ein größerer, gespannter Korb. Und dann sagte die Maus, ich habe eine bessere Idee, als dass du mich verspeist. Ich habe etwas, was du nicht hast. Scharfe Schneidezähne. Ich kann dir einen Weg in die Freiheit bahnen, wenn du mich nicht verspeist. Oh, sagte die Maus, die Katze, gute Idee. Und sie bauten sich einen Weg in die Freiheit, woraufhin die Maus entkam und die Katze entkommen konnte. Eine einfache indische Geschichte. Ich will diesen Punkt nicht so, also den braucht man glaube ich nicht. Ich wollte sagen, die Unterschiede haben manchmal, oder die Meinungsverschiedenheiten haben manchmal einen ganz bestimmten Einsatz, wenn man sich schlau verbindet. So sollten wir auch in einer spirituellen Bewegung die Meinungsverschiedenheiten, die auf der materiellen und bedingten Ebene sind, oder sagen wir mal die Andersartigkeiten, nutzen und nicht einen Menschen richten, weil er gerade nicht eine Eigenschaft hat, die uns in den Kram passt. Das fünfte, Prabhupada sprach immer von Love and Trust, Vertrauen. Vertrauen wird dann geschaffen, wenn man vertrauenswürdig ist. Und vertrauenswürdig wird man in dem Augenblick, wo man Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit auf seine Platten schreibt. Es ist kein Zeichen von Schwäche, ehrlich zu sein. Es ist ein Zeichen von Stärke. Manchmal denken wir, oh, ich muss ja meine bestimmte Sachen vertuschen, die ich habe. Nein, aber es ist wichtig, in der Selbstbeurteilung Fortschritte zu machen und ehrlich zu sein. So, der Austausch mit Devotees, manchmal werden wir gesagt, ja, liebevoller Austausch mit Devotees, was bedeutet denn das? Kannst du mehr dazu sagen? Ich habe versucht, heute mehr dazu zu sagen. Gute Kommunikation, das heißt, so seltsam wie es klingt, dass wir es lernen zuzuhören, nicht nur uns selber verständlich zu machen, sondern auch zu verstehen. Zweitens, sich bewusst zu werden über die Bedürfnisse und Gefühle anderer. Drittens, Wertschätzung und Respekt zu haben. Viertens, die Meinungsverschiedenheiten oder die Unterschiedlichkeiten, will ich mal sagen, nicht zu Meinungsverschiedenheiten kommen zu lassen, sondern jeden dort einzusetzen, wo er ist und hingehört. Und fünftens, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu entwickeln, sodass wir vertrauenswürdig sind und eine Gemeinschaft bilden können, die auf Liebe und Vertrauen beruht. Hare Krishna. Wir haben die große Möglichkeit, in der Gemeinschaft von Devotees Begegnungsplätze von Krishna zu machen. Bitte seid euch mehr bewusst über das Ziel, Krishnas Lotusfüße zu erreichen. Srila Bhaktivinoda Thakur inspiriert uns, indem er uns sagt, wie schön die Krishna-Verwirklichung ist. Oh, unsere Geburt ist erfolgreich, wenn wir auch nur einmal Krishna sehen. Wenn das Jiva, das heißt die Seele, alle Selbsttäuschung aufgibt, nur dann wird sie in der Lage sein, Krishna zu sehen, der im Herz sich manifestiert. Der Devotee kann Krishna in seinem Herzen sehen, wie er völlig dekoriert ist mit Girlanden aus Waldblumen. Er kostet die Liebe der Bewohner von Vrindavan. Seine transzendentale Form ist dreimal geschwungen. Den Enkel, in der Hüfte und in der Schulter. Spielt wunderbar auf seiner Flöte. Und er ist das Reservoir von allen guten Eigenschaften. Durch Krishnas wunderschöne Form macht er das gesamte Universum verrückt. Haribol. Seine Hautausstrahlung ist wie die einer frischen neuen Regenwolke. Sein Kopf ist geschmückt mit einer großen faulen Feder. Und er trägt ein Sandelholz-Tilak auf seinem Stirn. Er trägt leuchtende gelbe Gewänder und er steht da mit einem Gesicht, das mit einem süßen Lächeln geschmückt ist. Das heißt, dass der Yogi, der Bhakti-Yogi, über das Lächeln Krishnas meditiert und somit alle Traurigkeit des materiellen Daseins verliert. Oh, ich kann ihn sehen, wie er dort steht, unter dem Kadamba-Baum. Krishnas Schönheit stärker als der Glanz einer ganzen Mine aus Saphire. Mein Geist, der das sieht, wird so ruhelos, dass meine Füße nicht mehr sich bewegen können. Ich habe alles vergessen über meine Familie, mein Zuhause und diese Welt. Und dann sagt der Devotee, ich habe jetzt die Form einer Honigbiene angenommen und ich hoffe, immer in der Nähe von Krishnas Lotusfüßen zu sein. Das wird leicht für mich sein, weil ich immer die Herrlichkeiten von diesem Krishna singe und niemand sonst verehre. Krishna hat einmal gesagt zu Narada Muni, einem großen Devotee, du, ich bin nicht auf dem Vaikuntha-Planeten. Ich bin auch nicht dort in den Herzen der meditierenden Yogis. Wo ich bin, ist dort, wo meine Geweihten zusammenkommen und gemeinsam Sankirtan machen, gemeinsam die Herrlichkeiten des Herrn singen. Ich wünsche unserer Gemeinschaft hier in Wiesbaden den Mut, Gemeinschaft zu pflegen und sich nicht entmutigen zu lassen durch die Spiegelfunktion, die da auftreten kann. Ich wünsche euch auch Reife, nicht mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die etwas zeigen, was doch nur in euch selbst verursacht worden ist. Und ich wünsche euch den zündenden Funken, der euch zusammenbringt in der wunderbaren Mission von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Wiesbaden ist und bleibt eine Krishna-Stadt, wo sehr viel die Menschen normalerweise ein bisschen kultiviert sind, was man darunter auch versteht, das ist bestimmt Interpretationssache. Ich weiß, als ich hier in Wiesbaden, als ich hier einlief, waren deutliche Symptome der Ekstase über den ganzen Körper von Bhakta Frank zu sehen und von Bhakta Jane, weil es so eine spirituelle Atmosphäre ist, eine vielversprechende spirituelle Atmosphäre ist. Und wenn wir den Mut aufbringen zur Gemeinschaft und auch verstehen, warum dort ein Begegnungsplatz von Krishna ist, ich würde euch zunächst einmal empfehlen, diese Gemeinschaft als Begegnungsstätte mit Krishna mit einem Devotee zu probieren. Vielleicht einem Devotee, der euch sehr nahe steht. Einen guten Freund oder der eigenen Ehefrau oder dem Ehemann und somit gemeinschaftsfähig zu werden. Die meisten Hare Krishna-Leute oder auch spirituelle Menschen sind Flüchtlinge aus dem brennenden Haus der materiellen Existenz kommen sie gelaufen. Und sie sind so viel Dampf in dem Geist und so viel Angst in den Augen, dass sie wenig Möglichkeiten haben, nach links und rechts zu schauen. Und so weiter. Um eine gute Gemeinschaft zu bilden. Aber ich glaube, dass es für uns alle, die wir von Krishna-Bewusstsein gehört hat, ein bleibender Ruf in unserem Leben ist. Ein Ruf, den wir immer wieder hören werden. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, hab Gemeinschaft mit Devotees. Auch wenn es eine anstrengende Gemeinschaft ist, weil wir vielleicht nicht immer die Devotees finden, hat es trotzdem ihren Nutzen. Dazu müssen wir natürlich lernen, auf spirituelle Weise Gemeinschaft zu pflegen und nicht auf materielle Art und Weise. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was ich heute nicht ansprechen werde. Also es ist sonst drehe ich ja bis um 9 Uhr noch. Ja, Hare Krishna, damit möchte ich enden. Hoffentlich habe ich etwas gesagt, was relevant ist, etwas, was zum Nachdenken anbringt, was euch vielleicht auch inspiriert. Das ist ja immer die Hoffnung. Nicht vorbei, hoffentlich habe ich nicht vorbeigeredet an euch. Habt ihr zu diesen Punkten Fragen oder wollen wir weitermachen? Ich glaube, diesen Punkt Gemeinschaft zu pflegen, das ist etwas, was sagen wir mal, wir sind ja alle unterschiedliche Menschen. Es gibt welche, die machen so etwas, können etwas machen wie Dina Sharana Mataji. Es gibt andere, die etwas anderes machen. Ich glaube, wenn man das Prinzip versteht und in seinem Rahmen, das macht Hare Krishna Markus einen wunderschönen Karpfeiter. Wenn man es in seinem Rahmen macht, in dem Rahmen, in dem man sich in dem es einem möglich ist, wird man mehr und mehr gemeinschaftsfähig und kann das dann auf immer weitere Kreise ausbauen. Wir zum Beispiel in Goloka Dham stellen fest, dass unser Projekt jetzt in die zweite Phase hineingeht. Wir haben ein großes Projekt, ihr kennt es ja zum großen Teil, und wir merken da vor lauter großer Anspannung und Plänen haben wir es vergessen, so richtige, tiefe Beziehungen untereinander zu machen. Und was wir machen ist, wir treffen uns jede Woche jetzt und haben eigentlich sehr schöne Easter Ghosties, die so ein bisschen angeleitet werden und die dann den Anstoß geben, dass sich die Bodhis mehr privat treffen und einladen und so weiter. Uns ist ganz klar geworden auf unserem Projekt, dass wir so eine große Möglichkeit haben, etwas Anziehendes zu machen, wenn wir uns einlassen auf das große Abenteuer Gemeinschaft. Wir sind schon zusammengeworfen worden, wir sind hier da, aber es ist immer ein Abenteuer, dann auch aus sich selbst herauszukommen und dann einen guten Austausch zu kriegen. Es geht sehr gut. Also ich war jetzt zweimal dabei und sehr überrascht, wie plötzlich aus dieser Gemeinschaft dann Initiativen kommen, ganz natürlich aus der Begeisterung. Macht eine Kinder, was mit Kindern, Kindersonntag, das jenes so. In dem Augenblick, wo die Gemeinschaft dann stark ist, kommen auch lauter Leute. Jetzt war der Bürgermeister von Golokadam da und hat gesagt, er war jetzt schon zweimal da und es ist so eine schöne Atmosphäre bei euch. Können wir nicht das Bürgermeistertreffen, das alljährliche, in Golokadam eine Ruhejetzmühle, sagen die dazu machen. Es sind 31 Bürgermeister, denen wir noch klar machen müssen, dass Bier trinken nicht so gut ist bei diesen Bürgermeistertreffen, das also eine spezielle Qualität hat. Aber natürlich sind wir begeistert, sie aufzunehmen. Wir merken, der war so begeistert, der Bürgermeister, dass er jetzt vor Golokadam, also auf der anderen Seite des Flusses, was man, also wenn man vom Bachhaus guckt, darüber geht, da ist ja so eine abreißbedürftige Brücke, wenn man hier rüber gehen wird, da sind wir jetzt gebeten worden, ein Klönpark einzurichten. Also Klönpark sagt man in Norddeutsch, also so ein, sagen wir schnell, Bänke und so. Und wenn wir das machen, wird die Stadt Abenteuer oder das Dorf Abenteuer einen Weg bauen auf dieser Seite des Flusses, sodass Leute kommen können zu diesem Platz und dann klönen können. Klönen ist ein Norden, wie sagt man denn? Sich austauschen können. Weil sie irgendwie spüren, dass da auf der da so eine schöne Atmosphäre ist. Und wenn man für viele ist es ein bisschen zu intensiv, so ein Zentrum des Zyklons zu sein. Die setzen sich dann einfach so auf der anderen Flussseite und gucken. Und sind dann so. Also die merken das, dass wir irgendwie, obwohl wir selber das Gefühl haben, noch ein bisschen stärker werden zu können in Gemeinschaft, dass so eine Gemeinschaft eine sehr starke Kraft ausübt, weil sich Krishna dort manifestiert. Gut, ja, ich danke sehr dir, Dina Sharana. Möchte euch alle inspirieren, Dina Sharanas Ideen, also sagen wir mal, den Spirit, den Geist aufzunehmen und anzufangen in dem Rahmen, wie es für euch möglich ist. Jetzt möchten wir eine kleine Arati zu Gornitai machen. Eine Arati ist eine Zeremonie, wo wir eigentlich Krishna alles opfern, was wir haben. Und was haben wir in dieser Welt? Wir haben die Elemente, die er uns gegeben hat. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und wir haben vielleicht ein bisschen Liebe. Auch wenn sie ziemlich verschüttet ist, kann man sie doch wieder hervorholen und zu Krishna richten. So werden also durch diese Altargeräte, Gerätschaften, diese Dinge zurückgebracht. Wir zünden Lichter, das ist Feuer. Wir geben so Wasser in Muscheln und da zu Krishna. Das ist eine wichtige Wiederverbindungszeremonie. Das machen wir jetzt. Und danach werden wir Prasadam zu uns nehmen, in ausreichenden Mengen. Man sieht, das ist schon ganz voll da. Und danach wollen wir dann, nach dem Prasadam, wer noch Zeit hat, ich weiß, dass einige vielleicht schon früh weggehen, müssen. Ich wollte dann dir zeigen von meiner Pilgerreise nach Tibet, wo wir Lord Shiva besucht haben, auf dem Heiligen Berg oder an dem Heiligen Berg Kailash. Gut. Wir werden jetzt vielleicht eine kleine Pause machen von 5 Minuten, dass man sich, oder sagen wir, können wir ja gleich 3 Minuten. Und dann machen wir. Hare Krishna!
Hare Krishna! Nachinandana Maharaj ki jai!